Grundsatz Grün. Der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Moderiert von Hanna Voris und Pega Idalatjan.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Pega.
Und ich bin wie immer dabei, Hanna. Heute sprechen wir über Fortschritt. Und da würde ich einfach mal dich fragen, Pega, was heißt denn das für dich?
Gute Frage. Also wenn ich über Fortschritt nachdenke, dann ist das ja irgendwie eine Weiterentwicklung. Also für mich ist Fortschritt etwas Positives. Irgendwas entwickelt sich weiter. Weißt du, was ich meine?
Ich finde das ganz spannend, weil ich habe da ja auch länger drüber nachgedacht und wir kommen offenbar beide zu dem gleichen Ergebnis, dass Fortschritt auf jeden Fall was Positives ist. Aber eigentlich, also wenn man an Erfindungen zum Beispiel denkt, die sind ja nicht immer positiv. Ne? Also ich habe zum Beispiel die Physiker gelesen in der Schule und dachte dann so, das war jetzt irgendwie nicht so geil. Das heißt aber, wir definieren Fortschritt als etwas, wo am Ende was Besseres für Leute rauskommt.
Das ist ein interessanter Punkt. Du hast gerade darauf hingewiesen, man kann etwas erfinden und dann wird es in der Anwendung total schlecht oder tut der Gesellschaft gar nicht gut oder verursacht sogar Probleme für die Welt. Das heißt, wenn ich so mir das anhöre, ist eine Erfindung erstmal weder gut noch schlecht, sondern wenn es in seiner Anwendung etwas der Gesellschaft und der Welt oder dem Ökosystem bringt, dann wird es erst gut und ist dann Fortschritt.
Genau, und das ist auch etwas, worüber wir heute in der Episode sprechen, weil das bedeutet nämlich auch, dass es Regeln geben muss, zum Beispiel für Wissenschaft und Forschung, dass am Ende halt die positiven Entwicklungen überbleiben und nicht die negativen.
Und wir sollten uns auch anschauen in dieser Episode, das tun wir ja, wie kommt man überhaupt dahin? Ne? Also Fortschritt, Forschung ist für mich so Hochschule oder ein Institut, aber die Grundlage beginnt ja, sage ich mal, in der Kita, in der Schule. Dann macht man eine Ausbildung oder geht zur Hochschule. Da sind ja mehrere Schritte dazwischen, ne?
Das heißt, es geht um Chancengleichheit in der Bildung, um Innovation und um die kritischen Auseinandersetzungen mit Technologien, die zu Fortschritt beitragen. Und das schauen wir uns heute genauer an.
In diesen turbulenten und komplexen Zeiten geht es gar nicht anders, als sich für das Wissen zu entscheiden. Und das heißt, Wissenschaft und Forschung zu stärken. Denn nur sie können uns helfen, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen und zu bewältigen. Die Klimakrise, die Biodiversitätskrise, viele gesellschaftliche Konflikte und natürlich auch die Pandemiekrise. Daher freut mich so sehr, dass so viele Menschen zuversichtlich sind, dass Wissenschaft uns hilft. Und deshalb gebührt der Wissenschaft viel Vertrauensvorschuss und eben auch Wissenschaftsfreiheit in Verantwortung, hierzulande und weltweit, wo Wissenschaft immer mehr bedroht wird.
Kai Gehring, Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen und Sprecher für Forschung, Wissenschaft und Hochschule.
Wir haben gerade gehört, die Basis für Forschung und Wissenschaft und somit Fortschritt ist Wissen. Und das ist sehr spannend, weil Zugang zu Wissen ist immer noch nicht selbstverständlich für alle heutzutage.
Wissen ist Macht und dementsprechend wird es noch nicht demokratisch geteilt. Aber das ist unser grüner Anspruch, alle teilhaben zu lassen.
Genau, und das zieht sich einmal durch Hochschulen beispielsweise, über die noch sprechen. Das zieht sich durch andere Bereiche, auch global. Aber es beginnt natürlich ganz früh,
nämlich in der Kita, in der Schule. Auch darüber möchten wir heute sprechen, weil auch da sollte Bildung für alle nicht nur zugänglich sein, sondern eben auch die Möglichkeit der Entwicklung innerhalb dieses Systems gerecht sein.
Zunächst mal muss man verstehen, dass wir eine spezielle Situation haben. Ein großer Teil der Kinder in Deutschland wächst so wohlbehütet, so gut gefördert, so gewaltfrei und partizipativ auf, wie in der Geschichte nie. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen Teil an Kindern, die so hoffnungslos, perspektivlos und auch in einem Milieu aufwachsen, in dem die Erwachsenen aufgegeben haben. Also auf der einen Seite so privilegiert wie wahrscheinlich noch nie, auf der anderen Seite so stark benachteiligt wie noch nie. Und dabei ist nicht gemeint ökonomisch oder so, sondern eher symbolisch und eben im Hinblick auf die Zukunftsperspektive.
Aladin Elmar Falani, Soziologe, Hochschullehrer und Autor.
Das ist ja wirklich Ungerechtigkeit, was da beschrieben wird. Ne? Wenn da eine Schere ist zwischen denen, die privilegiert sind und denen, die einfach ja keine Hoffnung, keine Perspektive haben. Aber es muss nicht so sein, Hanna. Man muss eine Entscheidung treffen oder beziehungsweise aus Gerechtigkeitsperspektive Kita und Schule so gestalten, damit alle gleiche Chancen haben. Das ist möglich. Gerade die Kita, ja. Das ist die frühkindliche Bildung und das ist so die Basis für die Bildungsbiografie der Kinder. Weil gerade zwischen 1 und 5 passiert unglaublich viel bei den Kindern. Deswegen ist eine qualitativ gute frühkindliche Bildung auch eine Gerechtigkeitsfrage. Eine Idee, die wir zum Beispiel haben und die auch im Grundsatzprogramm geschrieben ist, nämlich kleine Lerngruppe zu haben, einen richtigen Personalschlüssel zu haben, damit jede Erzieherin und Erzieher auch Zeit für das Kind hat. Dann gehen wir weiter. Also wenn das gut gelungen ist, die Startchancen gut waren und man von der Kita dann in die Schule geht, auch hier. Es ist Aufgabe des Staates, Ungleichheit nicht zu zementieren, sondern auszugleichen, indem er Diskriminierung begegnet, indem er, wenn Sprachschwierigkeiten sind, diejenigen, die halt Förderbedarf haben, diese Sprachmöglichkeit auch ermöglicht. Ja, einfach Sprachunterricht nochmal für die, die es brauchen. Oder dass man das System inklusiv macht. Also diejenigen, die eben individuell nochmal andere Hilfsmittel brauchen, das ja auch in der Schule zur Verfügung gestellt bekommen, um eben auch mit den anderen gemeinsam lernen zu können.
Lernen ist ein gutes Stichwort. Darum geht es ja auch in den Kitas und den Schulen, womit wir auch schon mal klargestellt hätten, dass wir Kitas nicht als reine Betreuungsinstitutionen sehen, by the way. Aber Lernen hört ja in der Schule nicht auf, ne? Also wir leben in einer Zeit, in der sich super viel ändert. Und da muss es halt auch um lebenslanges Lernen gehen. Auch so ein Grundprinzip der Grünen, dass sie, wofür sie die Fahnen hochhalten, was ich sehr schätze. Weil das bedeutet nämlich, dass ich, egal an welcher Lebensphase ich stehe, also nach der Schule, vielleicht schon nach der Ausbildung oder nach dem Studium oder mittendrin die Möglichkeit habe, mich auch Möglichkeit haben müsste, mich umzuorientieren. So. Und deswegen setzen wir uns auch dafür ein, dass es einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung gibt beispielsweise. Also dass ich, wenn ich bereits in einem Job bin und merke, ah, okay, es wäre vielleicht klüger für mich oder ich habe Bock, was anderes zu machen, dass ich auch die Möglichkeit dafür kriege auch, und auch die Zeit. So. Ich meine, wir haben ja auch in Deutschland das gute System der dualen Berufsausbildung und das kann man ja dadurch auch nochmal verbessern.
Was mir wichtig ist, und ich finde es gut, Hanna, dass wir das in einem Grundsatzprogramm so klar festgelegt haben, ist, dass Hochschulstudium und Ausbildung gleichwertig ist. Weil nur so hast du eine freie Entscheidung, ob du lieber eine Ausbildung machen willst oder ein Hochschulstudium. Man sollte ja das machen, was man in dieser Welt oder in dieser Gesellschaft eben gerne tagtäglich machen möchte. Das sollte eine freie Entscheidung sein.
Freie Entscheidung ist auch ein gutes Stichwort, weil auch Forschung sollte ja frei sein. Und da spielt es auch eine große Rolle, wie an Hochschulen beispielsweise miteinander umgegangen wird und wie auch dort Forschung betrieben wird.
Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind als unabhängige öffentliche Einrichtungen für das Entstehen sozialer und technologischer Innovationen unabdingbar. Das funktioniert nur mit einer auskömmlichen Grundfinanzierung der Hochschulen, die eine Unabhängigkeit von Drittmittelfinanzierung und somit freie Bildung und Forschung aus Neugierde ermöglicht.
Wow, Hanna, also wenn ich drüber nachdenke, ne, das sind 13 Jahre, also vor 13 Jahren habe ich meinen Hochschulabschluss gemacht, aber die Zeit in der Uni, die habe ich wirklich genossen. Ich habe in Düsseldorf studiert, Bachelor, Master, Sozialwissenschaften und das ist ja wirklich so und das sagen wir auch im Grundsatzprogramm, die Zeit, wo man sich in die Materie einfindet, einen Ort braucht zur Reflexion.
Genau, und diese Freiräume, die braucht ja auch Wissenschaft und Hochschulen sind ja auch der Ort, wo Wissenschaft stattfindet und Forschung. Und das ist auch etwas, was wir im Grundsatzprogramm verankert haben, dass freie Wissenschaft und freie Forschung eben sehr viel zur Gesellschaft beitragen kann. Und dafür müssen wir auch die Bedingungen schaffen, glaube ich. Und wenn ich zum Beispiel an mein Studium zurückdenke, ist jetzt noch nicht ganz so lange her wie bei dir, dann fällt mir ein, dass vor allem die Gespräche mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen aus den anderen Fachrichtungen super spannend waren und mich irgendwie weitergebracht haben.
Und da wollte ich sagen, das kam in meiner Zeit zu kurz tatsächlich. Also ich habe nach meiner Erinnerung waren wir so ein bisschen getrennt voneinander und deswegen finde ich den Denkansatz, der jetzt auch hier vermittelt wird oder der grüne Gedanke, dass interdisziplinäre Forschung mehr gefördert werden sollte, echt gut. Weil Jahre später, als ich dann Themen und Projekte bearbeitet habe und aus unterschiedlichen Fachrichtungen wieder rangegangen sind, war das unglaublich produktiv. Und ich finde die Idee gut, dass man das halt auch direkt im Studium macht. Also auch interdisziplinäre Forschung und Studium eben fördert. Ein sehr gutes Beispiel ist die Klimakrise. Also da ist interdisziplinäres Denken wirklich auch notwendig. Ne? Du hast so viele Faktoren. Es ist ja, wie wir einmal besprochen haben, es geht von Wohnen zu Mobilität, zu Wirtschaft. Ja, und deswegen ist halt so der ganzheitliche Blick da wirklich notwendig.
Interdisziplinäre Forschung, darüber haben wir gerade gesprochen, dass das auf jeden Fall sehr wichtig ist, auch um zum Beispiel zukünftige Krisen zu verhindern. Das ist aber natürlich nicht alles, was wichtig ist aus unserer Sicht für Forschung und Wissenschaft, die nach in die Zukunft gerichtet ist. Wir hatten schon kurz über freies Wissen gesprochen, also dass wir freies Denken brauchen und auch Räume für Ideen und Kreativität an Hochschulen und im Forschungs- und Wissenschaftsbereich. Aber was auch wichtig ist, dass sich beispielsweise Forschung und Wissenschaft ja auch so nach ethischen Grundprinzipien richten oder auch demokratisch zum Beispiel organisiert sind.
Ja, und demokratisch bedeutet für mich auch integrativ. Also, dass Diversität auch in der Forschung gegeben ist. Die Forscherinnen und Forscher sollten ja auch unsere Gesellschaft widerspiegeln. Dazu gehören Frauen, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund. Diversität würde ich das jetzt mal als Schlagwort nehmen. Und das ist auch in diesem Bereich eben wichtig, um einen ganzheitlichen Blick zu haben, neue Perspektiven reinzubringen. Und dadurch entstehen ja auch spannendere Forschungsfragen und Forschungsergebnisse im Prinzip.
Und all die Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, sind auch sehr wichtig, weil Politik orientiert sich ja an Wissenschaft. Das ist ja auch unser Ansatz. Wissenschaft kann Politik nicht ersetzen. Politik braucht es weiterhin. Aber damit Politik sich eben auch gut an Wissenschaft orientieren kann, braucht es diese Grundregeln und diesen Konsens darüber, wie Wissenschaft und Forschung eigentlich passiert.
Die Wissenschaft zehrt vielerorts längst von der Substanz. Statt moderner Forschungsbauten haben wir teils baufällige Hörsäle, in die es reinregnet, die digital, klimaneutral und energetisch nicht auf der Höhe der Zeit sind. Das ist wirklich nicht zukunftsgerecht, denn Klimakrise, Artensterben und Ressourcenknappheit werden uns noch sehr lange beschäftigen, auch wenn Corona vielleicht längst kein Thema mehr ist. Darum brauchen wir schon jetzt eine Forschungspolitik, die diese Krisen ernst nimmt und eine Green Economy gestaltet. Eine Forschungspolitik, die Krisen nutzt als Innovationstreiber für ein besseres und nachhaltiges Leben für alle. Es kann uns gelingen, wenn wir es jetzt wirklich anpacken.
Kai Gehring, Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen und Sprecher für Forschung, Wissenschaft und Hochschule.
Wir haben jetzt in diesem Podcast viel darüber gesprochen, dass wir Innovationen brauchen. Und ein Schritt für mehr Innovation ist ja auch, also Innovation überhaupt den Raum geben, dass sie entstehen kann. Und wenn man das jetzt auf Wissenschaft und Forschung so adaptiert, dann ist die Grundlagenforschung der Bereich, in dem das ja passiert. Und da ist unsere Position ganz klar. Also erstmal sollte kein Ansatz, keine Idee ausgeschlossen sein, weil das ist auch wichtig, wenn wir sehen uns vor immer mehr Herausforderungen und Problemen, die einfach neu sind, wo man gar nicht mit den bisherigen Mittelchen und Instrumenten irgendwie dagegen vorgehen kann. Und deswegen ist es da sehr wichtig, offen für alles zu sein.
Für mich ist dazu aber auch kein Widerspruch, dass man innerhalb dieses freien Denkens halt auch wirklich reflektiert, was man da gerade forscht. Also ist diese Technologie, die man da gerade entwickelt, hat die wirklich Vorteile, hat die wirklich Nachteile? Also diese, wir haben ja gesagt, interdisziplinär, und dieses ethische Denken gehört halt einfach mit dazu.
Genau, sich auch immer selbst hinterfragen, ob das gut ist oder schlecht, was man da gerade tut.
Auch das gehört zum freien Denken.
Und was dabei eben hilft, sind klare methodische Standards in der Wissenschaft und Forschung und auch transparent dargestellt.
Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass auch interdisziplinäre Zusammenarbeit, dass das ein Mehrgewinn ist. Ne? Es sollte, weil Forschung ist auch immer so ein Konkurrenzding. Wer hat jetzt in welchem Land irgendwie was entwickelt, was andere nicht haben? Ne? Wir hatten ja darüber gesprochen, müssen es macht so. Und es gibt auch viel internationale Kooperation im Bereich Forschung, aber da sollte man mehr ansetzen, mehr zusammenarbeiten, weil da, ja, das ist ein Mehrwert für alle dann. Ne? Das ist ein Mehrwert für Europäerinnen und Europäer, aber auch global gesehen. Und das ist auch eine Frage von Transparenz.
Genau, also dass Forschungsergebnisse zum Beispiel frei zugänglich sein müssen. Und wenn Forschung öffentlich finanziert wird, dass man auch nachprüfen kann, was da eigentlich passiert. Und dann kann man auch eher zum Beispiel sehen, wo es dann Interessenskonflikten gibt. Also auch gerade bei der Finanzierung ist das ja immer so eine Frage. Und das macht am Ende ja auch Wissenschaft demokratisch. Wir haben ja auch gelernt, dass Transparenz zu mehr Demokratie führt. Und das eben auch im gesamten Wissenschafts- und Forschungsbereich.
Hanna, wir haben jetzt gerade darüber diskutiert, was die Eckpfeiler sind. Und es ist ja auch wichtig, dass man das mal einbettet. Ne? Was ist die Werteorientierung? Es soll demokratisch sein, es soll eben zugänglich sein, Diversität und all diese Punkte. Aber jetzt würde ich sagen, konkretisieren wir das anhand zwei Beispielen und schauen uns das einfach mal genauer an.
Und dafür haben wir die zwei Beispiele ausgewählt, Gentechnik und Digitalisierung, weil das zwei Themen sind, die auch gerade heiß diskutiert werden, wenn wir darüber sprechen, wie wir die Herausforderungen der Zukunft lösen können. Pega, ich stelle dir die Frage aller Fragen, die Gretchenfrage. Wie stehst du zur Gentechnik?
Boah, das ist jetzt aber echt gemein, Hanna. Also Gentechnik ist echt, das ist ein Feld, ne? Also
ein weites Feld.
Ein weites, weites Feld, ne? Wenn du mich persönlich fragst, ich habe da bei Gentechnik zucke ich mal ein bisschen, aber ich möchte jetzt mal mit frei rangehen. Das ist ja der Anspruch, den wir haben, dass wir uns das jetzt erstmal anschauen und sagen, okay, Gentechnik erstmal, weder schlecht noch gut, aber was passiert da? Und dass wir es nicht von vornherein ablehnen, das machen wir nämlich nicht mehr, sondern wir sagen, okay, Gentechnik kann in der Anwendung Gutes bewirken, zum Beispiel bei der Impfstoffentwicklung, dann bringt es der Menschheit auch was, dann zerstört es die Natur nicht. Aber wenn man sozusagen auf Agrogentechnik schaut, da können auch Dinge passieren, die das Ökosystem durcheinander bringen, die Artenvielfalt gefährden. Und dann hat man nicht, dann hat man vielleicht mehr Weizen produziert und denkt, man könnte Hunger bekämpfen. Aber wenn die Artenvielfalt schwindet, haben wir wieder das nächste Problem an der Backe.
Weil was man halt wissen muss, ist, dass zum Beispiel so gentechnisch veränderte Pflanzen, wenn die einmal draußen sind, also wenn man jetzt zum Beispiel an Bäume denkt, wenn man da jetzt irgendwie so eine Baumart so gezüchtet hat, dass sie irgendwie anders ist, dass sie sich natürlich auch vermehren. Und weil man ja die Folgen noch nicht abschätzen kann, da kann man ja ganz ehrlich sein, man weiß ja irgendwie noch nicht so richtig, verändert sich dann noch irgendwas und dann verbreitet sich halt diese Pflanze weiter und man kann das auch nicht mehr kontrollieren. Und das ist wichtig, dass man das immer im Blick hat, dass man immer auch über die Risiken denkt und über die Folgen. Und deshalb ist es ja auch für Grüne so wichtig, nochmal zu betonen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen zum Beispiel nicht einfach nicht in die Fläche gehen. Also weil man weiß ja gar nicht, was damit dann passiert und wie das die Artenvielfalt beeinflusst. Und das ist das Prinzip davon, dass wenn ich die Risiken nicht abschätzen kann, wenn ich die Folgen nicht abschätzen kann, dann sollte ich es halt auch nicht in Masse verbreiten.
Wenn ich jetzt versuche, das alles mal so zusammenzufassen, ne? Also das heißt, die Technologie ist an sich weder gut noch schlecht, sondern man muss Transparenz schaffen darüber, was die Folgen sein können. So, ne? Man braucht, wie du gerade das darlegst, eine Risikoabschätzung. Wo entwickelt sich das denn hin? Und dann kann man schauen, wenden wir das an, wenden wir das nicht an.
Genau, und dann braucht es halt auch strenge Zulassungsverfahren, sorgfältige Prüfungen und auch beispielsweise ein paar alternative Ansätze, wenn wir jetzt an eine konkrete Problemlösung zum Beispiel denken, die dem Ganze zugrunde liegt.
Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie, das Zukunftsthema unserer Gesellschaft. Zugleich macht KI den Verkehr fürs Rad und für FußgängerInnen sicherer. Nachhaltige Landwirtschaft profitiert mit smarten Feldrobotern oder der Auswertung der Sensordaten von KI. So können wir mehr Vielfalt auf den Acker bringen und die Böden schonender bearbeiten. Gleichzeitig müssen wir den Missbrauch dieser Technologie verhindern. So fordern wir eine weltweite Ächtung und EU-weites Moratorium tödlicher autonomer Waffensysteme. Jede Technologie bietet Chancen und Risiken. Deswegen wollen wir die europäische Entwicklung von KI sinnvoll fördern und ihr den Rahmen unserer Werte setzen.
Hanna, wir haben ja gerade über die Gentechnik gesprochen. Was ist denn das nächste Beispiel, das du gerne anbringen möchtest?
Das ist Digitalisierung. Das ist das Buzzword der letzten Jahre. Und nicht nur deshalb will ich darüber sprechen. Erstmal, Digitalisierung ist ja nicht gut oder schlecht. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wir haben ja in Lebensgrundlagen darüber gesprochen, bei der Wirtschaft, also Digitalisierung bietet super viele Chancen. Also wenn wir über Energiegewinnung sprechen, also allein schon Digitalisierung kann dazu beitragen, wie Strom wann wie abgegeben wird, wer wann was braucht oder so, das kann man durch Digitalisierung halt gut steuern. Außerdem kann man mithilfe der Digitalisierung auch den Verkehr zum Beispiel erneuern. Oder man kann mithilfe von Digitalisierung auch Verkehr in Städten beispielsweise, Stichwort Smart Cities, viel klüger steuern, was am Ende halt auch das Klima schützt. Und es gibt halt im Bereich Digitalisierung viele Chancen, aber wir sprechen auch immer so ein bisschen darüber, dass es auch Regeln geben muss für Digitalisierung.
Digitalisierung ist, wenn man das jetzt so global sieht, muss man sagen, nicht jeder Zugang zur Digitalisierung. Das sollte aber so sein. Es sollte ein Recht auf Zugang geben und ein Recht auf Teilhabe im Netz. Und was man auch sieht, ist, dass zum Beispiel die Informationen, die man digital bekommen kann, auch begrenzt werden von einigen Regimen, die nicht zulassen, dass ihre Bevölkerung auf bestimmte Seiten gehen. Auch da ist halt die Informationsfreiheit wichtig, die festgehalten werden sollte. Das ist digital. Ich glaube, man muss das einmal so ausdrücken. Die Menschenrechte gelten halt eben auch im digitalen Raum. Und was natürlich auch wichtig ist, ist halt auch die Privatsphäre oder der Schutz des Individuums, weil Aktivistinnen und Aktivisten, die im Netz unterwegs sind, die können auch gerade in anderen Ländern, wo die Staaten repressiver sind, so eben ihre Informationen zu verbreiten und sich organisieren. Aber wenn der Staat dann halt anfängt, sie zu finden und zu kontrollieren, dann entstehen die Repressionen. Das heißt, dass auch hier der Schutz des Individuums gewährleistet werden muss.
Da ist zum Beispiel ein Stichwort, und ich bin sehr, sehr glücklich, dass das in unserem Grundsatzprogramm steht, dass es weiterhin möglich sein soll, sich anonym im Netz zu bewegen. Hier kann man ja auch gut sehen, dass Digitalisierung ein Motor sein kann, auch von Demokratie. Aber das eben auch nur, wenn man dafür sorgt, dass Digitalisierung auch demokratisch und transparent vonstatten geht. Also dass nicht einzelne Monopole zum Beispiel die Hoheit über Daten haben, wie das derzeit ja der Fall ist.
Das ist kein anarchisches Feld. Das ist das, was du gerade beschreibst. Und es ist wichtig, dass man da eben Demokratie und Menschenrechte ermöglicht. Und was auch, also ich meine, noch zusätzlich dazu kommt, ist, ja, heute wäre ja Leben und Arbeiten in dieser Pandemiezeit ohne Digitalisierung nicht möglich. Wir sind alle darauf angewiesen und das sehen wir. Aber da kommt ja noch mal eine andere Sache ins Spiel, Hanna, grüne Digitalisierung, ne? Das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt, so aus einer ökologischen Sicht.
Ja, also man muss halt bei der Digitalisierung auch dazu sagen, sie verbraucht Strom. Das ist jetzt kein Geheimnis. Und da ist es wichtig, dass man das gleich von Anfang an mitdenkt. Worüber wir auch gesprochen haben, beispielsweise Kreislaufwirtschaft. Aktuell sind wir bei der Digitalisierung, bei der digitalen Infrastruktur noch auf Rohstoffe angewiesen, die auch selten sind. Auch hier muss man gucken, dass man diesen Kreislauf, also auch das Recycling stärker auch macht und darauf achtet, dass Digitalisierung also auch sparsam mit Ressourcen umgeht.
Vor allem die Ressourcen, die man für Digitalisierung braucht, wenn ich das mal als Entwicklungspolitikerin anmerken darf. Einige von diesen Ressourcen werden in Länder wie Kongo abgeschöpft und unter sehr, sehr schweren Menschenrechtsverletzungen. Auch da ist halt diese Lieferkettenproblematik.
Ja, und du hast es als Entwicklungspolitikerin wieder gleich auf diese globale Ebene gezogen. Vielleicht kann ich da auch noch mit einer Sache anknüpfen, und zwar sind es die Algorithmen. Weil es derzeit ja auch so ist, wir hatten schon drüber gesprochen, dass Wissen auch Macht ist. Und das sind eben auch Algorithmen beispielsweise. Also Algorithmen können unser Leben zum Beispiel auch erleichtern. Ich habe gerade schon mal die Smart Cities erwähnt. Aber auch hier müssen wir darauf achten, dass auch beim Erstellen dieser Algorithmen beispielsweise die Diversität unserer Gesellschaft abgebildet ist, weil wir ja auch schon Fälle haben, wo man festgestellt hat, okay, wer Algorithmen programmiert, wirkt sich am Ende auch darauf aus, was diese Algorithmen am Ende machen. Und die können dann auch wieder diskriminierend sein. Dafür braucht es klare Regeln. Und auch das muss transparent dargelegt sein, weil man sonst ja diese Prozesse gar nicht mehr nachvollziehen kann. Und was wir im Grundsatzprogramm ganz klar festlegen, ist zum Beispiel auch, dass Algorithmen nicht über Leben und Tod entscheiden dürfen.
Das war jetzt viel Arbeit, über diese zwei Themen zu sprechen, worüber man alles nachdenken muss.
Ja, aber das ist halt, das ist das, was man halt machen muss, ne? Also man kann jetzt nicht einfach irgendwas erfinden oder irgendwas erforschen und dann, ja, laissez-faire so. Also Forschung bedeutet ja am Ende auch Verantwortung dafür, ne? Gut, Butter bei die Fische. Also, wir brauchen Forschung und Wissenschaft, um auch in Zukunft noch gut leben zu können. Wir haben jetzt gelernt, so einfach ist es aber nicht. Man kann das halt nicht einfach so passieren lassen, sondern es braucht dafür auch ganz klare Regeln.
Was ich spannend finde, ist, dass man eben dieses Interdisziplinäre, also dass man Regeln dadurch schafft, indem man das halt reflektiert, auch aus einer philosophischen Ebene und auch einer gesellschaftspolitischen Ebene. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Wo führt das dann hin, diese Erfindung?
Genau, das sind diese ethischen Fragen, über die wir gesprochen haben, ne?
Genau, die ethischen Fragen und dann auch die demokratischen Fragen sind wichtig. Also auch Forschung und Wissen sollte demokratisch organisiert sein, transparent sein, Zugang für alle ermöglichen, auch hier Vielfalt ermöglichen. Die Menschen, die forschen, sollten eben vielfältig und divers sein.
Und für all das muss man ja auch eine Grundlage schaffen. Und das sind ja die Kindertagesstätten und die Bildungseinrichtungen, also Schulen. Und da muss man eben auch für die gleichen Sachen sorgen, die du gerade angesprochen hast und auch für eine gute Ausstattung beispielsweise.
Ja, und jetzt sind wir genau da, wo wir angefangen haben. Man muss eben das ganzheitlich sehen. Man muss viele verschiedene Sachen beachten, um Fortschritt zu gestalten, damit es auch tatsächlich gut für unsere Gesellschaft ist.
Gut, wir schreiten dann jetzt auch mal fort und machen Feierabend für heute. Ich sage danke, dass ihr dabei wart.
Ich möchte mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, aber auch bei dir, Hanna. Das hat echt Spaß gemacht. Das war wirklich ein spannendes Thema.
Ja, fand ich auch. Und wenn ihr das auch so seht und uns das gern mitteilen wollt, dann schickt uns gern euer Feedback oder aber auch eure Fragen an podcast@grüne.de.
Das könnt ihr gerne machen und wir treffen uns dann und schalten uns alle digital das nächste Mal zusammen zum Thema
Zusammenleben. Und das wird ein Klöpper, sag ich euch.
Und das wird auf jeden Fall auch sehr interessant. Bis dann. Tschüss.
Das war Im Grundsatz Grün, der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Moderiert von Hanna Voris und Pega Edalatian. Produziert von Pool Artists mit Unterstützung von Vincent Förster. Für mehr Informationen zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen besuchen Sie www.grüne.de.